Ja, liebe Gemeinde, unser heutiger Predigttext steht im Brief an die Galater. Der Galaterbrief ist ja sehr ungewöhnlich, wenn man ihn mit den anderen Briefen im Neuen Testament vergleicht. Der Apostel Paulus fängt seine Briefe ja normalerweise so an, indem er Gott für die Gemeinde, an die er schreibt, dankt. Aber am Anfang dieses Briefes sagt er nicht, ich danke Gott, sondern mich wundert. Ja, was ist der Hintergrund dafür? Alle Gemeinden, an die Paulus schreibt, die haben ja das ein oder andere Problem. Die Briefe waren häufig Antworten auf Anfragen der Gemeinde. Und wie gesagt, alle hatten irgendwo ein Problem. Aber die Gemeinde in Galatien, die hatten ein besonderes Problem. Die hatten das größte Problem überhaupt. Sie hatten nämlich angefangen, ein anderes Evangelium zu predigen und anzunehmen. Und das ist für die Zukunft der Gemeinden natürlich ziemlich kritisch, katastrophal. Und deswegen schreibt Paulus, mich wundert. Ja, was war da genau los? Die Galater, die waren ja, Galatien ist im Gebiet der heutigen Türkei, die waren vor ihrer Hinwendung zu Gott Heiden gewesen. Sie hatten mit den Juden, mit dem auserwählten Volk Gottes, nichts zu tun. Sie waren Heiden. Sie gehörten nach jüdischem Verständnis eben nicht zum auserwählten Volk. Sie hatten eine andere Nationalität und sie glaubten eben nicht an den wahren Gott Israels. Sie beteten verschiedene Götter an, mehrere Götter. Paulus und Barnabas, die waren in Galatien gewesen. Sie hatten die Städte dort besucht und Gemeinden gegründet. Sie hatten über das Leben von Jesus Christus gepredigt. Das kann man nachlesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 13 und 14. Ja, es waren Gemeinden entstanden in Galatien. Und Menschen hatten die frohe Botschaft des Evangeliums gehört, verstanden, freuten sich darüber. Sie hatten verstanden, es gibt nur einen Gott und dass sie seine Kinder sein dürfen. Das hatten sie verstanden. Und zwar konnten sie Gottes Kinder sein, ganz ohne, dass sie selbst etwas dazu tun mussten. Sie mussten also nicht irgendwelche Riten einhalten. Sie mussten nicht erst ein vorbildliches Leben führen, bevor Gott sie angenommen hat. Das hatten sie verstanden. Dann waren Paulus und Barnabas weg und dann kamen andere Leute. Und ja, ich bezeichne sie jetzt erstmal als ihr Lehrer. Ja, es kamen andere Leute und die verbreiteten eine andere Botschaft. Die sagten nämlich, es ist ja schön und gut, dass ihr Jesus habt, aber das ist nicht genug. Das reicht nicht. Ihr braucht mehr als Jesus. Ihr wollt doch den vollen Segen Gottes erleben, oder? Und wenn ihr das wollt, dann müsst ihr dem Volk Gottes angehören. Und das Volk Gottes, das sind wir Juden, haben die Menschen gesagt. Also müsst ihr erstmal Juden werden. Das heißt, ihr müsst euch beschneiden lassen und ihr müsst das ganze Gesetz halten. Dann erst seid ihr wirklich Gottes Volk. Ja, Paulus sagt dazu, sie wollen euch etwas Neues auferlegen. Ihr habt an Jesus geglaubt und jetzt verlangen sie von euch, dass ihr zusätzlich was tut und sie nehmen euch eure Freiheit, die ihr gewonnen habt, weg. Das Evangelium, was diese Menschen gepredigt haben, war ein Jesus und Evangelium. Ja, so war die Situation in Galatien. Und wenn wir genau hinschauen, ist das heute vielfach ähnlich. Auch heutzutage ist dieses Denken verbreitet, es geht zwar nicht um Jesus und Beschneidung, aber um Jesus und Werke oder Jesus und andere Dinge, die man angeblich tun muss, um sicher zu sein, dass Gott wirklich zufrieden mit mir ist. Jesus und. Diese Denkweise findet man häufig. Und fragt man jemanden auf der Straße, was man denn tun muss, um Frieden mit Gott zu bekommen oder in den Himmel zu kommen, Dann hört man, ja, du musst Gott lieben, du musst beten, du musst in Gottesdienst gehen. Vielleicht wird sogar auch Jesus genannt. Aber es geht oft um diese Dinge, Jesus und. Das ist keine Freiheit. Stattdessen wird sehr häufig diese Botschaft vermittelt, du selbst musst etwas dazu tun. Du selbst musst dazu beitragen, damit du, sag mal, in den Himmel kommst. Jesus hat seinen Beitrag geleistet und jetzt bist du dran. Du musst auch einen Beitrag leisten. Das ist falsch. Im Evangelium geht es darum, dass ich den Beitrag annehme, den Jesus für mich getan hat. Und zwar, indem ich an ihn glaube. Und es ist tragisch, dass viele Menschen meinen, dass die Botschaft des christlichen Glaubens lautet, Jesus und. Das ist tragisch, denn das ist nicht das Evangelium, das ist Gesetzlichkeit. Ja, jetzt kann man aber einwenden, was ist denn mit dem Aspekt der Heiligung? Was ist denn damit, dass ich als Christ im Glauben wachse? Wie kann ich weiterkommen in meinem Leben als Christ? Und mancher stellt sich in dem Zusammenhang die Frage, wie kann ich dafür sorgen, dass Gott mich weiterhin liebt? Oder was kann ich tun, damit er seine Meinung über mich nicht ändert? Ja, auch das ist Gesetzlichkeit. Nach dem Motto, ich muss etwas leisten, damit Gott mich weiterhin liebt. Da muss man jetzt natürlich ein bisschen aufpassen. Natürlich ist es wichtig, dass ich als Christ im Glauben wachse, dass ich weiterkomme in meinem geistlichen Leben. Geistliches Wachstum und Heiligung sind wichtig und notwendig. Aber sie sind eben nicht die Bedingung dafür, dass Gott mich liebt. Da komme ich später nochmal zu. Ich glaube, es gibt viele, die fühlen sich unter Druck gesetzt, weil sie denken, sie müssten mehr für Gott leisten. Manche denken, ich bin nicht gut genug, ich leiste nicht genug. Vielleicht ist Gott zornig mit mir, sauer auf mich. Das stimmt nicht. Wenn du auf Jesus vertraust, dann bist du sicher in seiner Hand. Und überhaupt nichts kann diese Situation ändern. Und deswegen steht Gesetzlichkeit dem Glauben entgegen. Ja, so viel vorweg. Als Einführung in den Predigttext. Der Text selber steht im zweiten Kapitel im Galaterbrief. Vorgeschlagen sind 16 bis 21, ich lese aber 11 bis 15 noch hinzu. Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, so dass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allen: Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben? Wir sind von Natur Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Wenn wir aber, die wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, auch selbst als Sünder erfunden würden, wäre demnach Christus ein Sündendiener? Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Nun bin ich aber durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, um Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und doch lebe ich. Aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Ja, das ist der Predigttext. Also ich glaube, ohne die Einführung wäre es relativ schwierig, da jetzt so einen Zugang zu bekommen. Und ich möchte mal gucken, ob wir das nicht noch ein bisschen weiter erklären können. Im ersten Teil des Textes, das ist das, was ich dazugenommen habe, das ist eigentlich ein Beispiel dafür, was Paulus dann im zweiten Teil erklärt. Ja? Also im ersten Teil geht es um eine Auseinandersetzung, die Petrus und Paulus miteinander haben. Worum ging es da genau? Beide, Petrus und Paulus, hatten ja als Person erfahren, dass mit dem Glauben an Christus etwas ganz Neues beginnt. Alles wird umgekrempelt. Sie durften völlig neu anfangen mit ihrem Leben. Und Petrus hatte in Antiochia deswegen auch zu Anfang ganz unkompliziert mit den Menschen zusammengegessen, die zuvor Heiden gewesen waren und nun Christen geworden sind. Früher hätte er das als Jude nicht gedurft. Das gehörte nämlich auch zum Gesetz, denn alle, die nicht zum Volk Israel gehörten, wurden als Sünder bezeichnet. Nicht, weil sie moralisch besonders verdorben gewesen wären und schlimme Dinge getan hätten, sondern einfach, weil sie ja die Weisungen des Gesetzes und den Bund, den Gott mit Israel geschlossen hatte, nicht kannten. Diese Tischgemeinschaft mit den Heiden war anfangs für Petrus kein Problem, weil er wusste, mit Christus beginnt nun mal alles neu. Und die alten Gebote spielen da keine Rolle mehr. Aber dann bekam er Gegenwind. Die Anhänger des Jakobus kamen und sie hatten ihn ermahnt und einen anderen Standpunkt vertreten. Nämlich, er bekam Gegenwind durch die Anhänger des Jakobus. Sie hatten ihn ermahnt und einen Standpunkt vertreten, nämlich den Standpunkt der streng gläubigen Juden. Und Petrus, was macht er? Petrus kneift. Plötzlich kündigt er den Heidenchristen die Tischgemeinschaft wieder auf. Und was das im orientalischen Umfeld bedeutet, das kann man sich leicht erklären. Ja, Tischgemeinschaft und Gastfreundschaft haben dann sehr hohen Stellenwert. Und plötzlich sagt Petrus, nee, hab mich vertan, mach ich nicht mehr. Um sich jetzt zurückzuziehen, nur um nicht bei den Glaubensbrüdern, bei den Juden in Verruf zu kommen, das ist feige von Petrus. Und genau das sagt ihm Paulus, der Apostel. Er sagt ihm, Heuchelei ist das, was du da tust, Petrus. Petrus sagt er, das kannst du so nicht machen. Du kannst deine Entscheidung nicht zurücknehmen und umschwenken, obwohl du es besser weißt. Plötzlich verlangst du wieder, dass alle erstmal nach dem mosaischen Gesetz leben müssen und es genau einhalten, bevor sie getauft werden können. Du behauptest, man würde zum Sünder, wenn man dieses alles nicht beachtet. Ja, Petrus kneift. Wahrscheinlich aus Angst heraus. Aus Angst, nicht mehr dazuzugehören. Da wird er rückfällig. Und er versucht, sich nach beiden Seiten abzusichern. Er versucht, es allen recht zu machen. Die alten jüdischen Glaubensbrüder nicht zu verärgern und ihren Rat und Vorschlägen nachzukommen. Er hat Angst, andererseits die Zuneigung und Anerkennung derer zu verlieren, die er im Kreis der Jünger hatte. Und Petrus geht dann den Weg des geringsten Widerstands. Er lässt sich dazu verleiten, die Heidenchristen wieder dazu zu zwingen, zuerst die Gesetze zu lernen und einzuhalten, obwohl er weiß, dass es darauf nicht mehr ankommt. Das ist die eine Seite, aber auch das Neue, was ihn so begeistert hat, das will er nicht verlieren, die neuen Menschen, die er in Antiochia kennengelernt hatte. Aber das geht nicht, sagt Paulus. Ein bisschen Risiko gehört schon dazu. Du musst dich entscheiden. Du musst etwas wagen und Altes hinter dir lassen. Sonst wirfst du die Gnade weg und Christus wäre ganz umsonst und vergeblich gestorben. Ja, und damit komme ich zum zweiten Teil, zu den Versen 16 bis 21. Das sind sozusagen die Schlüsselverse des ganzen Briefes. Hier geht es um Rechtfertigung. Wenn man es auf den Punkt bringt, dann geht es um nicht mehr und nicht weniger als die entscheidende Frage, die auch Luther so sehr bewegt hat. Es geht um die Frage, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Wie kann ich, sündiger Mensch, bestehen, wenn ich einmal vor Gottes Richterstuhl stehe? Muss ich oder kann ich überhaupt selbst was dazu beitragen, dass Gott mir gnädig ist? Die Gnade Gottes, die ist ja schließlich entscheidend dafür, wo ich die Ewigkeit verbringe. Bei ihm oder in der ewigen Gottesferne, in der ewigen Verdammnis. Also wirklich eine entscheidende Frage wird hier bewegt. Bin ich von Gott angenommen oder nicht? Ja, warum wird das Wort Rechtfertigung da benutzt? Die Antwort ergibt sich einfach aus der Situation, in der ich als Mensch im Verhältnis zu Gott stehe. Es geht darum, dass ich nicht so bin, dass ich ohne weiteres angenommen werde von Gott. Ich müsste gerechterweise von Gott abgewiesen werden. Ich bin nicht annehmbar und trotzdem möchte ich von ihm angenommen werden, weil ich weiß, dass das für mich eine Lebensfrage ist. Paulus wusste, dass das für alle gilt, sowohl für die Heiden als auch für die Juden, einfach für alle, für jeden Menschen ohne Ausnahme. Obwohl die Juden von sich dachten, dass ihre Situation vor Gott doch wesentlich anders ist, nämlich wesentlich besser. So dachten sie, aber Paulus hat erkannt, dass in dieser Hinsicht kein wesentlicher Unterschied zwischen ihnen besteht. Das hat er auch klar ausgedrückt. Es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Ja, vor Gott kann an sich niemand bestehen. Wie ist dieses Problem zu lösen? Paulus wusste, dass die Juden hauptsächlich einige Gruppen von ihnen versuchten, durch die Erfüllung des Gesetzes und auch wirklich durch die haarkleine Erfüllung des Gesetzes die Bedingung zu erfüllen, die sie in den Augen Gottes annehmbar machen würde. Und das wusste er nicht nur vom Hörensagen, sondern auch aus eigener Erfahrung, da er das selbst lange Jahre versucht hatte. Aber nach vielen Jahren dieses Bemühens, als Jesus Christus vor Damaskus in sein Leben eingetreten ist, hat er erkannt, dass dieser Weg nicht zum Ziel führt. Und diese Lebenserfahrung, die hat er hier formuliert. Weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir, damit meint er sich, zum Glauben an Jesus Christus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Jesus Christus hat mit seinem Opfertod das gemacht, was ich, Sünder, unter keinen Umständen machen konnte. Er hat für mich die Bedingung erfüllt, unter der ich von Gott angenommen werden kann. Diese Erkenntnis wurde für Paulus der entscheidende Wendepunkt seines Lebens. Und er weiß, Jesus hat das nicht nur für mich getan, sondern für alle. So groß war und ist die Gnade Gottes. Ja, und was ist jetzt mit dem Gesetz? Muss ich mich nicht mehr an das Gesetz halten? Darf ich vielleicht den Willen Gottes im Gesetz leichtfertig missachten, weil Christus ja doch alles Nötige für mich getan hat? Ist diese Gnade für mich nicht zu billig? Ja, auch solche Einwände hat Paulus gehört und die sind auch bis heute zu hören. Der Apostel wusste nur zu gut, dass der Mensch auch die besten Gaben Gottes missbrauchen kann. Und davor warnt er in unserem Text. Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu werden suchen, auch selbst als Sünder befunden werden, ist dann Christus ein Diener der Sünde? Das sei ferne. Kommt gar nicht in Frage. Noch ausdrücklicher warnt er vor dem Missbrauch der Gnade Gottes in seinem Brief an die Römer. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade noch viel mächtiger geworden. Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Wenn mir Gott die große Gabe gibt, dass er mich aus Gnaden annimmt und ich das im Glauben annehme, dann kann ich seinen Willen nicht missachten, sondern meine Liebe zu ihm soll desto größer werden. Gerade das wollen die Worte hier in diesem Abschnitt sagen. Dadurch, dass Jesus Christus das Gesetz erfüllt hat, bin ich dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Wenn Gott den Menschen aus Gnaden annimmt, obwohl er an sich unannehmbar ist, und wenn der Mensch diese unverdiente Gabe Gottes im Glauben annimmt, da wird der Mensch grundsätzlich verändert. Er wird ein neues Wesen, eine neue Kreatur. Im Denken des Paulus sind die Rechtfertigung, die Versöhnung und das neue Leben des Menschen eng miteinander verbunden. Und er hat an die Korinther geschrieben, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus. Ja, und wo diese grundsätzliche Veränderung nicht stattfindet, da sind alle Reden von der Rechtfertigung Selbsttäuschung. Und Rechtfertigung ist dabei auch viel mehr als Vergebung. Rechtfertigung ist das Gegenteil von Verurteilung. Sie bedeutet, dass Gott einen Menschen anschaut und sagt, dieser Mensch ist in meinen Augen vollkommen gerecht. Und diese Rechtfertigung geschieht nicht durch gute Taten, sondern allein durch den Glauben. Durch den Glauben an Jesus Christus. Paulus vergleicht hier in diesem Abschnitt die Rechtfertigungslehre der Irrlehrer mit der Rechtfertigungslehre des Evangeliums. Paulus fragt, wie können wir vor Gott bestehen? Luther fragte, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Die falsche Antwort ist, durch eine selbstgebastelte Gerechtigkeit. Ich tue mein Bestes. Ich setze mich ein. Ich strenge mich an. Ich versuche, gut genug zu werden für Gott, sodass er mich eines Tages anschaut und sagt, hey, klasse Frank, ich bin beeindruckt. Was bilden wir uns denn ein, wenn wir Gott beeindrucken wollten? Das ist eine selbstgebastelte Gerechtigkeit und die ist am Ende ziemlich armselig und hoffnungslos. Wie können wir vor Gott bestehen? Diese Frage bleibt. Die richtige Antwort ist, durch eine von Gott geschenkte Gerechtigkeit. Das ist Rechtfertigung durch Glauben. Ich glaube an Jesus und Gott schenkt mir seine Gerechtigkeit, sodass ich dann beim jüngsten Gericht bestehen kann. Und Paulus verteidigt das gegen seine Kritiker in den Versen 17 bis 21. Ich lese das nochmal. Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu werden suchen, auch selbst als Sünder befunden werden, ist dann Christus ein Diener der Sünde? Nein, das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes. Denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Ich glaube, dass die Kritik der Irrlehrer lautete, dass es nach der Lehre von Paulus letztlich egal ist, wie man lebt. Nach dem Motto, ich glaube an Jesus und dass er für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Ich bin gerettet und jetzt ist es egal, wie ich lebe. Ich kann in Sünde leben. Mit anderen Worten, du machst Jesus zum Diener der Sünde. Als ob Jesus sagen würde, dass es nichts ausmacht, wenn wir sündigen. Das war der Vorwurf der Gegner. Paulus ist entsetzt, wie das Ende von Vers 17 zeigt, wo er sagt, das sei ferne, auf gar keinen Fall, ausgeschlossen, das gilt so nicht. Ich kann als Christ nicht in der Sünde leben. Der Grund dafür ist Dankbarkeit. Wenn ich auch nur ansatzweise kapiere, was Jesus für mich getan hat, dann kann ich nur dankbar sein. Und aus dieser Dankbarkeit heraus gehören geistliches Wachstum und Heiligung zu meinem Leben dazu. Sie gehören dazu, obwohl sie mich vor Gott nicht besser dastehen lassen. Ich weiß, dass ich allein durch Jesu Opfer die Ewigkeit bei ihm verbringen kann. Nicht, weil ich gut bin, sondern weil er gnädig ist und mich gerechtfertigt hat. Er spricht mich von meiner Schuld frei und schenkt mir gleichzeitig einen neuen Stand vor ihm. Wenn ich das weiß, dann kann ich nicht in Sünde leben. Dann gehört Heiligung zu meinem Leben dazu. Amen.